Sie hören eine Sendung von DRS2.
Christian Keretz ist ein großgewachsener Mann, freundlich, still und um Präzision bemüht. Freundlich ist auch die Atmosphäre in seinem Büro. Hoch und hell sind die Räume in der ehemaligen Matratzenfabrik. Still und konzentriert wird an den langen Tischen gearbeitet. Und auffällig, überall stehen Modelle herum. Da gibt es komplizierte, gewagte Holzkonstruktionen, in denen die Treppen kreuz und quer die Etagen durchschneiden. Da gibt es ein paar Dutzend von Nägeln durchbohrte Styroporwürfel. Würfel, an denen die Durchdringung der Räume x-mal durchgespielt worden sind. Und da gibt es weiße, feinsäuberlich angeschriebene Schachteln voller Puppen und eleganten Möbelchen. Und Christian Keretz, der sich elegant durch das Büro an den Tischen und Modellen vorbeibewegt, gibt im Gespräch zu, Modelle seien ganz wichtige Arbeitsinstrumente.
Also eine Besonderheit des Berufes vom Architekten ist ja, dass er eigentlich alles andere als Architektur macht. Also er baut nicht selber, sondern er macht nur Pläne, die andere dann bauen. In dem Sinne sind wir ständig beschäftigt mit Übersetzungshilfen. Letztendlich ist auch das Reden über Architektur ein Versuch, Architektur zu vermitteln, Architektur zu veranschaulichen. Es gibt auch die Möglichkeiten, mit dem Computer Simulationen von Räumen zu machen. Mir selbst gefällt die Arbeit mit Modellen sehr gut, weil sie eine Nähe zur Architektur hat. Ein Modell ist etwas, was auch gebaut werden muss, was physisch real gebaut werden muss. Und das alleine hat schon eine große Verwandtschaft mit der wirklichen alltäglichen Architektur. Und gleichzeitig sind Modelle immer so ein bisschen stümperhaft, oder? Also es ist immer klar, wenn man ein Modell sieht, es ist nicht die Wirklichkeit, es ist gebastelt.
Also hat es etwas Rührendes eigentlich auch, oder?
Hat etwas Rührendes, aber es hat vor allem nicht den Anspruch, die Realität, die Wirklichkeit vorwegnehmen zu wollen. Ganz im Gegensatz zu einem Rendering. Ein Rendering ist in manchen Fällen kaum unterscheidbar von einer Fotografie, von einem tatsächlich gebauten Gebäude. Und mir gefällt auch diese Distanz, die das Medium des Modells letztendlich auch zur gebauten Wirklichkeit hat.
Aber jetzt erstaunt mich, Sie haben mir auch so kleine Püppchen gezeigt, die in bequemen Sesseln sitzen. Sie simulieren quasi so eine Bürositzungssituation. Warum denn das? Also ist das auch ein Schritt der Wirklichkeit, ein bisschen näher auf die Spur, auf die Schliche zu kommen? Oder was ist es?
Ja, letztendlich ist ja die alltägliche Wirklichkeit, die wir als Architekten gestalten, nie ein Gesamtkunstwerk. Also es ist eine Hülle, es sind Räume, es sind Zusammenhänge zwischen Räumen. Aber diese Räume werden ja auch benutzt. Die sind letztendlich, entgleiten sie auch immer unserer Kontrolle. Und die Möbel, die wir einsetzen, sind auch nicht Möbel, die wir selber entworfen oder designt haben. In dem Sinne könnte man sagen, sind diese hyperrealistischen Figürchen und Möbelchen ein Versuch des Testens, ein Versuch, quasi die skulpturale Reinheit, die diese Modelle sehr oft auch haben, zu brechen mit einer banalen, alltäglichen Wirklichkeit und sind in diesem Sinne auch Anschauungshilfen, die uns selber helfen, diese Architektur eben nicht in ihrer Reinheit, in ihrer Abstraktheit zu verstehen, sondern auch in ihrer Alltagstauglichkeit, in ihrer Benutzbarkeit zu testen.
Mehr oder weniger abgeschlossen ist Christian Keretz Leutschenbach-Schulhaus in Zürich, mitten in einem heterogenen, peripheren Stadtquartier, wo sich das Schulhaus gegen die Kehrichtverbrennungsanlage, gegen Gewerbebauten und gigantische Wohnblocks behaupten muss. Allerdings, den Test der Alltagstauglichkeit hat das Schulhaus noch nicht über sich ergehen lassen müssen. Irgendwann im Sommer werden die Kinder und die Lehrerschaft das Haus in Beschlag nehmen. Die 22 Klassenzimmer, die Mensa, die Bibliothek und die Turnhalle, die der Architekt zuoberst platziert hat. Überhaupt, Christian Keretz hat hier in Leutschenbach Neues gewagt. Das Raumprogramm hat er aufeinander gestapelt. Entstanden ist so eine mächtige gläserne Kiste mit einer bemerkenswerten Baugeschichte. Zuerst war da ein enormes Stahlfachwerk. In dieses anspruchsvolle Fach, respektive Tragwerk, wurden die Betonböden so hineingezogen, dass jedes Schulzimmer auf eine große Pausenhalle führt und dass die vierte Etage weit über das Stahlfachwerk hinausragt, sodass der Pausenplatz ein ausladendes Dach erhält. Oben thront eine Dreifachturnhalle, im Erdgeschoss liegt die Mensa, fugenlos wurden die großen Fenster montiert.
Das Schulhaus Leutschenbach ist ein Versuch, die Schule als eine öffentliche Institution an diesem Ort sichtbar werden zu lassen, nicht zu verstecken, nicht unterzuordnen, sondern sich gewissermaßen auch mit diesem Umfeld anzulegen. Und gleichzeitig war es der Wunsch, ein Schulhaus zu machen, das ganz wenig Grundfläche besetzt, das extrem kompakt ist, bei dem die Bestandteile einer Schulanlage wie Turnhalle, Aula, Klassenräume und so weiter nicht wie üblich dorfartig nebeneinander liegen, sondern die hier alle zusammengefasst in einem Gebäudekörper untergebracht sind und übereinander gestapelt werden. Und dadurch war es auch möglich, einen sehr großen öffentlichen Außenraum zu schaffen, einen Park um dieses Schulhaus herum. Und wir haben auch Studien gemacht in der Stadt Zürich, die zeigen, es braucht eine gewisse Größe von einer Parkanlage um ein Schulhaus, damit die auch von den Anwohnern genutzt wird. Und auch diese öffentliche Geste eines Parkes war uns ein großes Anliegen.
Ja gut, das verstehe ich eben, also das heißt, das Schulhaus nicht als Dorf zu entwickeln in die Breite, sondern seine ordentliche Kiste, das aufeinander zu stapeln. Aber da die Frage, warum denn hier so zuerst eine mächtige Stahlkonstruktion zu machen, das sah ja am Anfang aus wie so eine gelandete Brücke in diesem heterogenen Gebiet. Ganz merkwürdig. Und dann stand das nach ungefähr ein Jahr so nackt da.
Weil ganz verschiedene Programmteile übereinander liegen, war es wichtig, mit dem Gewicht zu sparen. Und deswegen haben wir eine sehr leichte Bauweise gewählt. Und Stahl ist ein unglaubliches Material, das enormen Belastungen aufnehmen kann und auch enorme Kraftumwandlungen vollziehen kann. Wir waren in dem Sinne mit diesem Material auch frei, die Grundrisse immer wieder zu variieren und die Kräfte in diesem Gebäude nicht geradlinig von oben nach unten durch das Haus zu führen, sondern sie immer wieder in Zwischengeschossen umzulenken.
Also das heißt, wenn ich mir das richtig vorstelle, Sie haben diese Stahlkonstruktion gemacht und haben dann die Etagen reinlegen können und jede Etage funktioniert aufgrund dieser Stahlkonstruktion, kann die sehr unterschiedlich ausgestaltet sein dann? Ist das richtig verstanden?
Ja, also die ganze Tragstruktur des Gebäudes, also der Knochenbau des Hauses, der ist aus Stahl. Und bei diesem Haus war es notwendig, quasi von Anfang an die ganze Tragstruktur zu bauen, weil die verschiedenen Fachwerke aneinander hängen, aufeinandergestellt sind, voneinander abhängig sind. Und erst in einer zweiten Phase wurden dann die Zwischenböden mit allen Installationen eingebaut. Und am Schluss wurde das ganze Gebäude außen verglast und innen mit Profilitwänden verglast.
Und warum stand dann jetzt dieses Stahlskelett so lange nackt da?
Das hat vor allem damit zu tun, dass die Böden, die nachträglich hineingezogen worden sind, sehr viel Zeit gebraucht haben, weil wir ja fast keine Installationskerne haben oder nur einen einzigen konzentrierten Kern, gibt es sehr viele Durchdringungen von verschiedenen Installationen, die normalerweise beim Gebäude völlig getrennt geführt werden und hier durcheinander hindurch geführt haben. Und diese Komplexität hat dann auch zu einem recht langsamen Baufortschritt geführt. Es hat viel Zeit gebraucht, 6 bis 8 Wochen pro Geschossplatte, weil alle Installationen in diesen Geschossplatten liegen.
Sie sagen, alle Installationen liegen in diesen Geschossplatten, die sind aus Beton. Was heißt das jetzt, wenn man das Haus in 30 Jahren sanieren muss? Dann ärgern sich vielleicht irgendwie die Techniker, oder wie ist das?
Ja, ich will mal so sagen, dass die Einlagen, die sind ja gleichzeitig auch geschützt durch den Beton. Und wenn es notwendig wäre, einen Wechsel zu machen zwischen den Installationssystemen, dann haben wir die Raumhöhen so gewählt, dass das nachträglich noch möglich ist. Also noch, normalerweise sind Geschosse in einem Schulhaus 3 Meter hoch und in unserem Fall sind sie am tiefsten Punkt 360 und am höchsten Punkt 380. Also dass da eigentlich noch genügend Platz wäre für nachträgliche Installationen.
Jetzt hat Ihr Schulhaus Leutschenbach ja noch eine Auffälligkeit, dass die Turnhalle, eine ziemlich mächtige Turnhalle, eine Dreifachturnhalle, dass die zu oberst wie so eine Krone thront. Da staune ich irgendwie drüber, aber ich vermute, das hat statische Gründe.
Ja, das ist richtig. Also es gibt ja viele Schulanlagen, wo die Turnhalle zu unterst ist. Es ist aber eigentlich der leichteste Raum, der Raum, der quasi am meisten Luft hat, am wenigsten Zwischenwände. Und deswegen ist es viel logischer, den leichtesten Raum zu oberst auf das Gebäude zu stellen. Zudem war es uns dadurch möglich, den sehr strengen Hochhausvorschriften zu entgehen, die die Feuerpolizei stellt, weil das oberste begehbare Geschoss ist immer noch deutlich unter dem Höchstgeschoss eines Hochhauses, während das Volumen bereits deutlich über der Hochhausgrenze liegt.
Christian Keretz hat hier in diesem heterogenen Zürcher Stadtquartier mehr als nur ein Schulhaus gebaut. Keretz hat im Austausch mit der Lehrerschaft gleichzeitig versucht, ein pädagogisches Konzept in ein architektonisches Zeichen umzusetzen. Ja, das sei durchaus ein Abenteuer gewesen, sagt Keretz.
Nun, es ist so, Bauen ist für mich eine unglaubliche Anstrengung. Es ist wirklich eine Plackerei und ich denke, das geht jedem Architekten so. Und für mich ist so die Hauptmotivation auch, an einem Gebäude zu sein, das ich mir am Schluss noch nicht ganz vorstellen kann, oder? Wo die Neugier eigentlich ein Antrieb ist, bis zum Schluss dieses Gebäude auch wirklich zu realisieren, weil ich mir selbst noch nicht genau vorstellen können, wie ist es, wenn es fertig gebaut ist, wenn ich mich in diesen Räumen bewege, ich diese Räume anschaue, wie wird das sein, wenn die Schüler, die Lehrer einziehen, wie werden sie das benutzen, bespielen. Und in dem Sinne ist Bauen für mich ein Abenteuer. Wenn es diesen Aspekt nicht geben würde, wenn es einfach eine Wiederholung wäre oder eine Bestätigung von etwas, was wir schon mal gemacht haben würde, dann wäre mir der Prozess des Bauens schlichtweg zu anstrengend, der wäre für mich unerträglich. Aber eigentlich dieser Aspekt des Abenteuers, das ist der, der uns über Jahre hinweg immer noch an diesen Bau bindet und auch der Grund dafür, wieso wir immer noch große Freude haben, an diesem Projekt weiterzuarbeiten.
Also das Architektur als Abenteuer zu sehen und da einen Kick zu haben, das verstehe ich und finde ich auch ein ganz schönes Bild. Aber was ich mir jetzt gerade da überlege, heißt das, dass ich mehr oder weniger auf Kosten der Gesellschaft Versuche lancieren, Experimente machen, bei denen Sie nicht hundertprozentig sicher sind, ob das funktioniert? Da sehe ich eine gewisse Gefahr.
Nein, ich denke, das ist natürlich nicht vertretbar. Das ist auch nicht gemeint im Sinne eines Abenteuers, Bezug auf Kosten und Terminen. Natürlich ist der Anspruch, etwas Neues machen zu wollen, letztendlich braucht er immer einen gewissen Interpretationsspielraum. Aber ich glaube, es steht ja auch die Absicht dahinter von der Öffentlichkeit, diese Schulanlage nicht so wie in Frankreich viele Schulanlagen gemacht werden, aus vorfabrizierten Elementen. Da weiß man von Anfang an, das geht schnell, das ist risikolos und am Schluss hat man ein Gebäude, in dem niemand unterrichtet werden will, das ein Provisorium ist, in dem keine Energie, kein Leben, keine Überzeugung steckt, sondern dass man sagt, diese Schule am Rande der Stadt ist wichtig für uns. Das ist ein öffentlicher Bau, der soll gut werden. Die Schüler, die dort unterrichtet werden, die sollen auch ein Schulhaus kriegen, auf das sie stolz sein können, das ein kulturelles Statement auch ist. Und das ist letztendlich auch der Antrieb, um ein Gebäude zu machen, das in terminlicher Hinsicht etwas mehr Zeit braucht als ein vorfabriziertes Gebäude oder als ein Gebäude, das es schon in verschiedenen Variationen mehrfach gibt.
Wenn Christian Keretz hier in Reflexe auf die RS2 vom Bauen als Abenteuer spricht, vom kulturellen Statement, davon, dass er nicht wiederholen will, was es schon gibt, dann gilt das auch für andere Bauaufgaben, zum Beispiel für ein Zweifamilienhaus. Dieses Haus, das Keretz gebaut hat, hat eine einzige Wand. Und das ist die Wand, die die beiden Wohneinheiten trennt.
Also ein Zweifamilienhaus ist ja eigentlich etwas sehr Hybrides, oder? Das, von außen gibt es vor, ein Einfamilienhaus zu sein, ist aber in Wirklichkeit meistens aus wirtschaftlichen Gründen gewissermaßen schizophren oder geteilt. Wir haben gedacht, dass das eigentlich etwas Außergewöhnliches ist, oder? Ein Haus, das vorgibt, eins zu sein, aber eigentlich besteht es aus zwei Teilen. Das ist letztendlich die Idee, die wir nicht der Aufgabe überstülpt haben oder wo wir die Aufgabe auch nicht durch irgendwelche gestalterischen Fantastereien überlagert haben, sondern wir haben eigentlich die Aufgabe auf ihre Grundsätze zurückgeführt und sind dadurch zu einem außerordentlichen Gebäude gelangt. Also das Haus, das auch so den Übertitel gekriegt hat, Haus mit einer Wand, besteht eigentlich auf jedem Geschoss nur aus einer einzigen Wand, die das Haus in zwei Teile teilt. Und in dem Sinne kann man die Aufgabe nicht grundsätzlicher oder einfacher verstehen, als wir das gemacht haben.
Also quasi eben das, was als Einheit vorgegeben wird, aber dann trotzdem geteilt ist, zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf diese Trennlinie und genau, das ist dann die Wand. Aber ja, dann kommt noch die Frage, okay, und wie organisiert man dann diese zwei einzelnen Teile, die müssen ja trotzdem funktionstüchtig sein, oder? Und wirklich ein Haus darstellen will, nur mit einer Wand habe ich ja noch nicht gelebt.
Ja, das ist richtig. Also eigentlich diese Idee, die ist sehr einfach und die ist auch sehr schnell entstanden. Also wir haben da einen skizzenhaften Vorentwurf innerhalb von 2 Wochen gemacht und quasi diese Idee mit allen Konsequenzen bis zum Schluss weiterentwickeln, ohne sie zu kompromittieren, das war eigentlich die Hauptanstrengung. Beispielsweise, wo kommt die Treppe hinein, oder? Und natürlich könnte man ein Treppenhaus bauen, aber dann hat man die räumliche Einheit zerstellt auf jedem einzelnen Geschoss. Und das hat sehr viel Zeit und Energie gebraucht, dieses Konzept, das am Anfang stand, mit jedem Alltagsbestandteil weiterzuentwickeln. Und hat in diesem Fall dazu geführt, dass wir diese Treppe entlang dieser Trennungswand von einem Ende des Hauses bis zum anderen geführt haben und dadurch auch eine sehr großzügige Treppenanlage in diesem ansonsten eher kleinen, bescheidenen Haus geschaffen haben. Auch die Frage, wo ist ein Badezimmer in so einem abstrakten Konzept? Die werden dann alle plötzlich außerordentlich und müssen quasi neu entwickelt werden, speziell für dieses eine Haus. Und das natürlich auch in einem ständigen Dialog mit der Bauherrschaft.
Eben, an die habe ich auch gerade gedacht und an Ihr Statement vorher, dass Architektur ein Abenteuer sein muss. Also das heißt, für da, dann die späteren Bewohner ist das ein extremes Abenteuer, weil die müssen ja vermutlich mit ihren Wohngewohnheiten auch gehörig aufräumen.
Ja, es ist richtig. Also ich hatte aufgrund des ersten Hauses, das ich für meine Eltern gebaut habe, mehrere Anfragen, ein Haus, ein Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus zu bauen. Und ich habe immer im ersten Gespräch, wenn man sich kennenlernt, gesagt, dass das für mich wichtig ist, dass es diesen experimentellen Charakter hat, das Bauen, und dass auch das geistige Abenteuer von einem Entwurf für mich absolut zentral ist und die Grundvoraussetzung für die ganze Arbeit, die dann nachher noch kommt. Und die Bewohner dieses Zweifamilienhauses, das sind die einzigen, die nach diesem ersten Gespräch nochmal in mein Büro gekommen sind. Und aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig zu sehen, dass jede architektonische Leistung ist immer auch eine Leistung auf Seiten des Bauherrn. Es ist unmöglich, dass ein Architekt alleine etwas realisieren kann. Es braucht den Austausch, es braucht den Dialog und es braucht auch den gemeinsamen Willen, etwas erreichen zu wollen. Und es gibt natürlich sehr viele Aufgaben, wo der Architekt eher eine bestätigende Rolle hat. Und in solchen Fällen ist natürlich klar, bin ich der falsche Architekt.
Also da würden Sie definitiv Nein sagen. Weil man könnte ja auch sagen, okay, die Situation, die ist ähnlich, aber ganz tupfengenau gleich ist es ja nicht.
Ja, ich denke, das können andere einfach besser. Und für mich ist bei so einer Aufgabe wäre einfach die Anstrengung, die das Bauen in jedem Fall hat, zu groß. Mir würde die Motivation fehlen, oder? Ich denke, der Beruf des Architekten ist wirklich ungeheuer anspruchsvoll und anstrengend. Und selbst ein Haus, das es schon gibt, quasi nochmal zu kopieren, auch das ist nicht einfach, weil es ist immer alles anders. Die wirtschaftlichen Bedingungen, die Gesetze ändern ständig. Also diese Sicherheit, von der viele träumen, die gibt es auch gar nicht, oder? Und ich denke, darum ist es auch besser, von Anfang an sich auf ein Abenteuer einzulassen, als mit allen Kräften versuchen, das zu hindern. Und am Schluss hat man eines, das man gar nicht gesucht hat. Und das ist dann viel schwieriger.
Der Zürcher Architekt Christian Keretz sucht das Abenteuer. Auch in Polen, genauer in Warschau, hat er es gefunden, ganz unerwartet. Den internationalen Wettbewerb für ein Museum für zeitgenössische Kunst hat er vor 2 Jahren gewonnen. Sein Projekt, das auf eine extravagante Hülle verzichtet und stattdessen spannungsvolle Innenräume vorsieht, hat der Jury gefallen, hat dann aber eine heftige Architekturdebatte entfacht. Keretz Verzicht auf Extravaganzen lösten in Warschau ganz offensichtlich Aggressionen aus. Der Architekt hat sich der Auseinandersetzung sachlich und ruhig gestellt. Überhaupt, für Christian Keretz muss ein Architekt nicht eifriger Weltverbesserer sein.
Ich glaube, dass der Architekt natürlich in erster Linie für die Architektur selbst eine Verantwortung hat und erst über das überhaupt für die Gesellschaft eine Rolle übernehmen kann. Also ich glaube nicht, dass das die Aufgabe des Architekten ist, die Welt zu verbessern oder zu verschönern. Letztendlich ist es eine Disziplin mit eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Mit dieser Disziplin kann er sich auseinandersetzen, kann er sich messen. Und über das erst ist es möglich, Häuser zu machen, die vielleicht auch eine gesellschaftliche Bedeutung kriegen. Es ist aber auch so, dass sehr viele Gebäude gerade durch ihre Alltäglichkeit, gerade durch ihre Gewöhnlichkeit eine Qualität haben und auch einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Also für mich ist, sagen wir, neuartiges Gebäude und ein gewöhnliches Gebäude. Das sind keine moralischen Kategorien. Ich liebe auch gewöhnliche Häuser und für mich ist das Gewöhnliche wie auch das Außergewöhnliche, das sind beides Qualitäten im Sinne von beschreibbaren Eigenschaften und es sind nicht Qualitäten im Sinne von gut oder schlecht.
Aber ich versuche mir einfach jetzt mal so vorzustellen, wenn alle Architekten in jeder Bauaufgabe das Außergewöhnliche suchen, wo bleiben denn da die Nutzer?
Also ich möchte mal so sagen, das Außergewöhnliche, oder ich habe eigentlich eine große Skepsis auch gegenüber sagen wir Unterhaltungs- oder Spektakelarchitektur.
Was wäre das für Sie genau? Haben Sie ein Beispiel?
Ich würde mal, es fällt mir jetzt nichts konkret ein, aber...
Also Calatrava wäre Spektakelarchitektur.
Gibt sehr verschiedene Projekte, oder? Ich würde sagen, Gebäude, bei denen die Form, und egal ob die jetzt rechtwinklig oder rund oder was immer ist, in keiner Art nachvollziehbar ist, die auch widersprüchlich ist, unklar ist, wo es zu viele Effekte gibt, die nichts miteinander zu tun haben. Letztendlich beschäftige ich mich ja auch immer mit Sachen, die gewöhnlich sind, oder mit Treppen, mit Stützen und probiere auch nichts Neues zu erfinden oder mit einer künstlerischen Handschrift diese Sachen aufzuwerten, sondern ich versuche, die mit den eigenen Arbeiten zuallererst einmal auch zu verstehen.
Meine ursprüngliche Frage war ja eben die, wir sind, glaube ich, jetzt ein bisschen abgekommen von der, was passiert denn, wenn alle Architekten wirklich sich um das Außergewöhnliche kümmern und wo bleiben denn da die Nutzer? Weil eben Sie haben ja selber auch gesagt, zweimal dieselbe Aufgabe machen, das beginnt Sie zu langweilen, oder?
Also ich glaube, dass natürlich die Nutzer sehr viel auch profitieren, oder? Also diese Bauherren von diesem Haus, die wohnen dort auch sehr gerne. Und die haben letztendlich auch dieses Abenteuer gesucht. Die wollten auch ein Haus, wo man sich überlegen muss, ja, wo stelle ich den Esstisch hin, wie muss der aussehen, wo das Haus nicht einfach um alles Bestehende herumgezeichnet ist, alles Bestehende bestätigt. Und das ist in dem Sinne, glaube ich, auch ein großer Erfahrungsgewinn, den dieses Haus mit sich bringt und nicht nur für die Bewohner, die dort jeden Tag zu Hause sind, sondern ich denke auch für Freunde, Besucher, die sehr oft kritisch waren gegenüber den Anblicken von Modellen, von Renderings. Die haben da eigentlich diesen Erfahrungsgewinn am Ende alle selbst gemacht und von dem profitiert. Also nicht, dass das am Anfang der Arbeit steht, aber ich denke, dass diese Häuser durchaus auch in dem Sinne einen Beitrag leisten können.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.